Wir waren früher als Condor ja eher ein Nischenanbieter, sind in Orte geflogen, die sehr schwer direkt erreichbar waren zwischen Europa und den USA. Ein bestes Beispiel ist für mich immer Anchorage. Dadurch haben wir dort vor Ort natürlich immer eine hohe Aufmerksamkeit und Bekanntheit gehabt, traditionell. Über die letzten, ich sage mal, 3-4 Jahre hat sich die Condor sehr viel stärker auch in den Businessbereich entwickelt. Wir fliegen täglich nach New York, täglich nach San Francisco und so weiter. Und in den Märkten ist es deutlich schwieriger, aufwendiger, teurer natürlich, Bekanntheit zu erreichen als Condor. Dort hat uns insbesondere die neue Fernstreckenflotte geholfen.
Sagt Jens Beuth von Condor. Er ist dort unter anderem Commercial Director. Er ist zu Gast in dieser Folge. Wir sprechen über die Konkurrenz zur Lufthansa, über die Entwicklung der Flotte und darüber, wie es in diesem Sommer gelaufen ist. Schön, dass ihr dabei seid. Los geht's.
Luftraum, der Podcast von Aero Telegraph mit Christopher Scheffelmeier.
Condor ist die zweitgrößte Airline Deutschlands mit aktuell rund 60 Flugzeugen in der Flotte. Und das lesen wir in den Kommentaren unter unseren Artikeln auf aerotelegraph.com immer wieder. Eine sehr beliebte Airline. Den Eindruck kann man auf jeden Fall haben. Und deswegen freue ich mich, dass Condor nach langer Zeit mal wieder Thema hier im Podcast ist. Ich hatte die Möglichkeit, mit Jens Beuth zu sprechen, dem Commercial Director. Hallo von Hamburg nach Frankfurt.
Hallo.
Zuerst mal die Frage, welche Aufgabe genau haben Sie bei Condor? Wie sieht so Ihr Arbeitsalltag aus?
Ich bin Commercial Director, koordiniere die gesamte kommerzielle Abteilung von der Netzplanung, also wo wir hinfliegen, über das Pricing, Marketing bis hin zur Vertriebssteuerung. Wir haben da über die letzten Jahre viel auch im E-Commerce-Bereich investiert, in so digitale Plattform und natürlich auch einiges in neue Flugzeuge und neue Ziele. Da werden wir ein bisschen drüber sprechen.
Definitiv. Ja, dann steigen wir mal ein. Die Sommersaison 2025 ist vorbei. Wie zufrieden sind Sie da mit den vergangenen Monaten?
Insgesamt hat sich der Sommer ganz gut entwickelt. Wir haben in unserem klassischen touristischen Geschäftsumfeld eigentlich eine relativ erfolgreiche Saison abgeschlossen oder schließen die gerade ab und haben dieses Jahr mit unseren neuen City-Verbindungen ein ganz neues Geschäftsfeld aufgebaut. Das haben ja ganz viele Leute mitbekommen. Und der einzige Wermutstropfen dieses Jahr war Nordamerika. Aufgrund der politischen Entwicklungen dort gab es doch eine gewisse Reisezurückhaltung in beide Richtungen. Und das haben wir natürlich gemerkt, wie auch viele andere Airlines.
Was heißt das? Heißt das jetzt, Kanada wird noch wichtiger oder versuchen Sie die Passagierströme in Richtung Asien dann umzulenken? Also wo fliegen die Leute hin, die jetzt nicht in die Staaten geflogen sind?
Ja, das ist in der Tat, sage ich mal, eine unserer wichtigsten Wachstumsfelder. Asien, Südostasien, Thailand und auch Umgebung. Wir haben sowohl für den kommenden Winter als auch für den kommenden Sommer deutlich die Kapazitäten in Richtung Asien aufgestockt. Sind dort auch sehr zufrieden mit der Nachfrage. Da hat die Pandemie am längsten gedauert, deswegen auch da den größten Nachholbedarf. Und viele Leute haben dann entschieden, eben nicht mehr nach Westen, sondern Richtung Osten zu fliegen. Und die Passagierströme passen so ein bisschen auf das, was wir an Planung jetzt gemacht haben.
Lässt sich in Richtung Asien genauso viel verdienen wie in Richtung USA? Oder ist es ein anderes Umfeld, ein anderer Markt, auch wegen der Umwege durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine?
Tja, insgesamt würde ich sagen, je nachdem, wie stark die Nachfrage ist, kann man mehr oder weniger verdienen. Ich glaube, es war eher so, dass Nordamerika schwieriger war dieses Jahr. Dadurch, sage ich mal, haben sich die Ergebnisse dort in Südostasien auch verbessert. Für Thailand fliegen wir ohnehin südlich von Russland, deswegen hat sich da nicht groß was verändert. Aber natürlich insbesondere der China-Verkehr ist schwierig für viele Airlines. Auch viele Airlines reduzieren ja die Kapazitäten nach China. Wir haben dort gerade für den kommenden Winter angefangen, auch touristische Ziele in China anzufliegen mit Hainan, Sanya. Das entwickelt sich eigentlich hervorragend, ist auch so weit südlich, dass wir nicht über Russland fliegen müssen, aber in der Tat, das Geschäft nördlich von, ich sag mal, Shanghai gestaltet sich für alle schwierig. Wir fliegen dort glücklicherweise nicht, sodass uns das nicht direkt betrifft.
Wie ist denn so der Anteil, das habe ich mich immer gefragt, wenn man jetzt ein Condor-Flugzeug sieht, ein A330, wie viel Prozent der Passagiere sind deutsche Staatsbürger, europäische Staatsbürger und wie schaffen Sie es auch, sage ich jetzt mal, den amerikanischen Markt zum Beispiel, also auch Passagiere aus den USA und Kanada anzusprechen, nach Europa zu fliegen? Wie ist da so die Verteilung?
Also gerade auf dem Nordatlantik ist die Verteilung relativ gleichmäßig. Wir haben ungefähr so viele Passagiere aus Deutschland und den Anrainerstaaten in die USA und nach Kanada, wie aus den USA und Kanada zurück nach Europa. Das liegt ein bisschen an der veränderten Ferienlage. Die Amerikaner haben ja deutlich früher Sommerferien als die Europäer. Und dadurch haben wir, sage ich mal, insbesondere im Mai, Juni viele Amerikaner an Bord. Und dann haben wir im Juli, August viele Europäer an Bord. Das gleicht sich eigentlich so ein bisschen aus. Und das ist so wie, sage ich mal, mit dem Mittelmeer. Wenn Ferien sind, dann fliegen die Leute. Dann gibt es da auch große Nachfrage. Und das balanciert sich dort im Jahr ungefähr auf diese, ich sag mal, gleichmäßige Verteilung auf.
Jetzt ist es ja so, in Deutschland kennt jeder Condor, wahrscheinlich im deutschsprachigen Raum sowieso. Wie schaffen Sie es dann vor Ort, sag mal, Condor als Marke dann auch zu positionieren und da auch dann den Kunden direkt anzusprechen? Also wie schwer ist das im Ausland, da dann entsprechend die Passagiere auch in die Flugzeuge zu locken?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Wir waren früher als Condor ja eher ein Nischenanbieter, sind in Orte geflogen, die sehr schwer direkt erreichbar waren zwischen Europa und den USA. Ein bestes Beispiel ist für mich immer Anchorage. Wir sind eigentlich der einzige Carrier, der aus Anchorage nach Zentraleuropa fliegt. Und dadurch haben wir dort vor Ort natürlich immer eine hohe Aufmerksamkeit und Bekanntheit gehabt, traditionell. Über die letzten, ich sage mal, 3, 4 Jahre hat sich die Condor sehr viel stärker auch in den Businessbereich entwickelt. Wir fliegen täglich nach New York, täglich nach San Francisco und so weiter. Und in den Märkten ist es deutlich schwieriger, aufwendiger, teurer natürlich, Bekanntheit zu erreichen als Condor. Dort hat uns insbesondere die neue Fernstreckenflotte geholfen. Das signifikante Product Upgrade, was wir dort erreicht haben, insbesondere in der Business Class. Und wir arbeiten dort jeweils mit einem Partner vor Ort zusammen, mit der Alaska Airlines an der Pazifikküste, mit der JetBlue an der Atlantikküste und mit der WestJet in Kanada. Dort jeweils sowohl über Codeshare und Partnerschaften auf deren Webseite im Vertrieb. Und wir nutzen dort die, sag ich mal, Markenbekanntheit und auch die Vertriebsstärke unserer Partner aus. Teilweise nehmen wir an den Loyalty-Programmen teil, sodass es dort auch durchaus Gäste gibt, die ihre Meilen einlösen, wenn sie nach Europa fliegen, mit der Condor dann, und haben dort über die letzten Jahre am Ende, ich sag mal, eine, sag ich mal, nicht treue Kundschaft entwickelt, aber zumindest die notwendige Bekanntschaft erreicht, dass wir auch aus den großen Orten entsprechend Nachfrage auf die Condor bekommen.
Schon ein ganz neues Geschäftsmodell im Prinzip dann, das sich da entwickelt hat. Heimatflughafen, ganz klar, der Frankfurter Flughafen. Sie sind da der zweitgrößte Kunde. Ich glaube, Fraport ist super zufrieden, dass Condor da ist. Das ist immer wieder zu hören und zu lesen. Wie zufrieden sind Sie mit dem Frankfurter Flughafen, mit der Performance, mit Ihrem Terminal?
Ja, also die Condor ist ja, sage ich mal, die Airline, die in Frankfurt wächst. Deswegen haben wir da auch ganz gute, sage ich mal, immer positive Gespräche mit dem Flughafen. Über die, sage ich mal, Situation am Frankfurter Flughafen, an allen deutschen Flughäfen nach der Pandemie ist ja genügend berichtet worden. Der Aufbau der Infrastruktur, des Personals, sage ich mal, die Bereitstellung von, sag ich mal, allen möglichen, was notwendig ist, um die Flüge ordentlich und schnell abzufertigen. Und insbesondere auch für die Condor in diesem Jahr durch die eigenen Zubringerverkehre nach Frankfurt aus Hamburg, Berlin, Wien und so weiter, war es notwendig, viel enger mit Frankfurt zusammenzuarbeiten, mit der Fraport. Wir sind dort sehr, sehr, sehr zufrieden, möchte ich sagen. Die Performance, die Pünktlichkeit, die Bereitstellung des Gepäcks für die Kunden hat sich über die letzten 12 Monate signifikant verbessert. Auch die Abflugspünktlichkeit ist sehr, sehr gut geworden. Insgesamt haben wir den Eindruck, dass der Flughafen Frankfurt jetzt auch sämtliche Probleme nach der Pandemie bewältigt hat. Wir sind dort erfolgreich gewachsen, wir wachsen dort weiter. Das ist unser Heimatflughafen, unser Standort. Und wir planen fürs nächste Jahr ja auch weiteres Wachstum in Frankfurt, arbeiten dort ganz eng zusammen an einer für die Kunden und auch für uns als Airline guten Lösung, was das Thema Terminalprozesse, Laufwege für die Kunden, Sicherheitsüberprüfungen angeht. Wir stehen hinter Frankfurt und sind sehr zufrieden.
wenn Sie jetzt aus dem Terminal 1 rüber gucken, über das Vorfeld des Terminal 3 sehen, wie groß ist da Ihre Sehnsucht?
Ja, wir gucken uns das an, wie sich das entwickelt. Das wird jetzt ja entsprechend in den ersten Monaten im Winter nach und nach aufgehen und beobachten das sehr genau. Aktuell sind wir im Terminal 1 sehr zufrieden. Die Prozesse funktionieren sehr gut. Die Kapazitäten, die bereitgestellt werden. Wie gesagt, ist ja nicht nur Frankfurt, ist ja neben der Sicherheitskontrolle zum Beispiel auch die Bundespolizei. Das funktioniert ganz gut. Ob und in welchem Umfang das mit weiterem Wachstum auch weiter so funktionieren kann im Terminal 1, müssen wir beobachten und mit Frankfurt, mit Fraport auch gut besprechen. Aktuell ist es so, dass wir ja auch weiterhin Zubringerverkehre mit anderen Airlines haben, die im Terminal 1, sag ich mal, andocken. Und wir müssen uns da die Passagierströme genau angucken und überlegen, ob das Terminal 3 eine Option ist oder nicht. Aktuell, sag ich mal, auf die, sag ich mal, nächsten 10 bis 12 Monate geguckt, sehen wir das noch nicht. Wenn sich dort die Prozesse entsprechend etablieren, ist das was, was wir uns im nächsten Jahr mal angucken werden.
Dann sind wir im Prinzip beim Thema Terminal 1 ja auch die Heimat von Lufthansa und Discover Airlines, also die Lufthansa Group. Ihr großer Konkurrent, wenn man so will. Und da ist es ja auch immer wieder so, dass Discover auch gerne mal die gleichen Strecken auflegt wie Sie. Wie gehen Sie mit dieser Konkurrenz um?
Naja, grundsätzlich muss man da sagen, dass egal welche andere Airline auf einer Strecke fliegt, das natürlich immer eine Herausforderung ist. Auf der anderen Seite natürlich auch die Grundlage dafür, dass wir im Wettbewerb sowohl als Condor uns weiterentwickeln, als eben auch für die Kunden die richtigen Angebote bereitstellen. Wir haben früher auch andere Wettbewerber in Frankfurt gehabt. Wir haben auch, sage ich mal, Wettbewerb mit der Lufthansa an anderen Standorten. Das ist, sage ich mal, ganz normal. Und je nachdem, wer sich an den einzelnen Märkten durchsetzt, der wird dann entsprechend dort auch weiter fliegen. Wir haben gesehen, dass Discover zum Beispiel, wir haben vorhin über Anchorage gesprochen, nicht mehr nach Anchorage fliegt. Dafür fliegt die Condor nicht mehr nach Halifax. Also ich sage mal, es gibt verschiedene Märkte, die sich dann entsprechend entwickeln. Wir fliegen weiterhin parallel sehr viele Orte im Mittelmeerumfeld, sehr viele Orte auch, sage ich mal, in der Karibik parallel an. Also dass man sagt, im touristischen Umfeld ist die Discover jetzt, sage ich mal, unser größter Wettbewerber in Frankfurt, unser größter Wettbewerber in der Touristik in Düsseldorf ist die Eurowings und unser größter Wettbewerber in der Touristik in Nürnberg ist die Corendon. Also wir haben sozusagen mit verschiedenen Airlines an verschiedenen Standorten, ich will nicht sagen zu kämpfen, aber zu arbeiten und in Summe entwickelt sich der Wettbewerb dort, wie er sich entwickelt.
Sie haben die Zubringerflüge angesprochen. Da gibt es ja die Gerichtsverfahren. Liest und hört man immer sehr viel drüber. Wie sehr lähmt Sie dieser ganze Prozess, diese Gerichtsprozesse, alles, was damit zusammenhängt, zieht sich jetzt ja auch schon einige Jahre.
Das ist natürlich ein Aufwand und eine Entwicklung, die sich insgesamt so nicht, wir uns nicht vorgestellt haben. Aktuell ist ja der Stand, dass die Entscheidung des Kartellamts erstmal nicht gültig ist aufgrund von Verfahrensfehlern, was, sage ich mal, für uns eine eher unangenehme Situation ist. Weiterhin ist die Lufthansa ja ohne Frage Monopolist auf sehr, sehr vielen Strecken nach Frankfurt, weiterhin marktbeherrschend im deutschen Markt, ohne Frage. Das ist ja auch gar nicht, sage ich mal, Gegenstand des aktuellen Aussetzens der Entscheidung des Kartellamts gewesen. Dass dort Verfahrensfehler dazu geführt haben, dass jetzt die Lufthansa die Zubringung für die Condor erstmal eingestellt hat, weitgehend, ist für uns als Unternehmen eher unangenehm, weil wir die weitere Entwicklung und auch, sage ich mal, die Kapazitäten, die wir dort bereitstellen könnten für den Flug in touristische Ziele, so erstmal nicht weiterentwickeln und weiter bereitstellen können. Wir sind weiter da dran. Wir sind weiter dahinterher, dass die entsprechenden Behörden und oder auch Gerichte sich mit dem Thema auseinandersetzen. Der weitere Prozess wird sich in den nächsten leider wahrscheinlich Jahren erst zeigen, wie und wann und wo dort, sage ich mal, Zubringung der Lufthansa für die Condor wiederhergestellt wird.
Aber ist es Stand jetzt dann wirklich so, wenn A330 von Condor in Frankfurt abhebt, dass da kein Passagier ist, der mit Lufthansa einen Zubringerflug hatte und das sozusagen am Stück als eine Reise gebucht hat?
Es gibt einige wenige Passagiere, die weiterhin mit der Lufthansa nach Frankfurt transportiert werden. Wir haben allerdings deutlich weniger Zugriff auf Kapazitäten der Lufthansa. Das ist, sage ich mal, in einem weniger als einer von 10 Passagieren, die früher mit der Lufthansa nach Frankfurt geflogen sind und dann mit einem Condor-Flug weiterfliegen konnten, können das aktuell machen. Deswegen ja auch die Entwicklung der eigenen City-Strecken, um dort alternative Transportmöglichkeiten bereitzustellen. Das ist natürlich für viele Kunden schade, weil die Lufthansa dann dort eben doch die einzige Möglichkeit ist, nach Frankfurt zu kommen. Aber wie gesagt, es gibt einige wenige, die das immer noch können. Das wird, sage ich mal, sich in der nächsten Zeit auch nicht ändern.
Jetzt haben Sie die City-Verbindung angesprochen. Wie läuft es denn da aktuell? Ich bin mal vor ein paar Monaten von Hamburg nach Frankfurt geflogen, hatte einen ganz neuen A321 Neo. Also das war schon ein schönes Produkt, definitiv. Hat sich dann gut angefühlt. Wie läuft das Netzwerk und hilft das, die Langstrecke zu füttern?
Ja, wir sind eigentlich sehr zufrieden damit, wie sich die City-Verbindungen am Markt etablieren. Wir sehen von Monat zu Monat bessere Auslastung, eine bessere Akzeptanz am Markt. Natürlich muss die Condor sich da auch erstmal bekannt machen, das ist ganz klar. Aber wie Sie gesagt haben, wir versuchen unsere modernsten und neuesten Flugzeuge gerade auf diese Strecken einzusetzen, weil dann unsere Kunden auch von ganz vielen neuen Angeboten, In-Flight Entertainment und so weiter, Gebrauch machen können. Wir sind auch dabei, das Netz weiter zu überarbeiten. Wir haben in diesem Jahr 2 Flüge pro Tag an die Außenstandorte und werden das ab der Wintersaison, ab November auf 3 tägliche Flüge erweitern, sodass man auch als Geschäftsreisender, auch als Privatreisender die Option hat, morgens, mittags und abends von und nach Frankfurt zu kommen. Das ist in diesem Sommer noch etwas eingeschränkt. Und was wir auch weiterhin gemacht haben, ist, dass wir zum Winter hin das Netz sowohl der Fernstrecke als auch ans Mittelmeer überarbeitet haben, sodass Passagiere aus ganz Deutschland oder, sage ich mal, aus unseren Zubringerorten über Frankfurt zum Beispiel auch nach Hurghada oder auf die Kanaren fliegen können. Und über diese Erweiterung sind wir eigentlich sehr zuversichtlich, dass sich dieses City-Programm entsprechend etablieren wird und als Alternative zur Lufthansa sag ich mal, in Deutschland, ja, etablieren wird.
Wie herausfordernd ist es, das Netzwerk, also die Uhrzeiten dann anzupassen, so was Slots angeht und auch die Verfügbarkeit der Flugzeuge? Da hat sich jemand hingesetzt an eine Excel-Tabelle und lange rumtüfteln müssen.
Ja, verschiedene Szenarien gebaut, geguckt, wo und wie die Verbindungen funktionieren. Slots natürlich in Frankfurt ein großes Problem, eine große Herausforderung, aber nicht nur in Frankfurt, auch in den Zielflughäfen teilweise. Und das war schon, muss man sich vorstellen, wie so ein Dominospiel, dass das passt. Das kennt man ja aus diesem Bereich Scheduling. Das ist wie Stundenplan an der Schule machen. Es muss passen. Und wir sind da ganz, ganz stolz, dass das diesen Winter sehr gut passt. Die dritte Welle führt dazu, dass die Connectivity dort sich deutlich verbessert. Wir hatten im Sommer ein Fünftel der Flüge, die gar nicht angebunden waren. Und wir sind zum Winter hin jetzt so, dass wir über 80% der Flüge innerhalb von 2,5 Stunden Umsteigezeit bereitstellen können. Das wird sich zum Sommer dann nochmal verbessern, weil wir im Winter, sage ich mal, ähnlich viel Kapazität Richtung Westen wie Richtung Osten schicken. Im Sommer ist die Kapazität in erster Linie Richtung Westen orientiert und dort ist die Connectivity dann noch einfacher sicherzustellen.
Und sind die meisten Gäste dann in den Flugzeugen Umsteiger oder steigt auch ein Großteil in Frankfurt aus?
Das ist ungefähr hälftig. Also wir haben halb so viele Passagiere, die umsteigen, wie Passagiere, die auch in Frankfurt aussteigen. Und dort sozusagen aus beiden Richtungen. Also Sie haben ja Hamburg eben angesprochen. Wir haben ähnlich viele Leute aus Frankfurt, die nach Hamburg fliegen, wie umgekehrt.
Und haben Sie schon neue Ziele? Also mir würde Warschau zum Beispiel einfallen, so Warschau, Frankfurt und dann umsteigen auf die Langstrecke.
Ja, das stimmt. Warschau ist allerdings einer der wenigen Orte, wo wir ohne Lufthansa auch noch Zubringung haben durch die LOT.
Ah, okay.
Deswegen sind wir dabei, wenn wir durch die Liste der Optionen durchgehen. Und Sie können sich vorstellen, da gibt es ganz viele persönliche Präferenzen und auch unterschiedliche Meinungen zu verschiedenen Märkten. Gucken wir uns, sage ich mal, vermehrt an, wo gibt es einen Quellmarkt, der potenziell schwer angebunden ist. Wir fliegen jetzt ab nächstem Sommer nach Budapest. Budapest hat praktisch keinen eigenen Fernstreckencarrier und die Leute dort sind auch immer angewiesen, irgendwo umzusteigen. Oder Venedig, ähnliche Situation. Und Warschau ist, wie gesagt, etwas, was über die LOT vergleichsweise gut angebunden ist und auch diesen Sommer fast in gleicher Menge als Zubringerpassagiere produziert wurde.
Okay, dann sprechen wir mal über Ihren A330 Neo, ein Flugzeug, auf das Condor stolz ist, das in den Bewertungen auch ganz gut wegkommt. Wie zufrieden sind Sie mit dem A330 Neo? Anscheinend ja sehr, denn Sie haben ja nochmal nachgeordert.
Das ist richtig. Wir haben weitere 4 Flugzeuge geordert bei Airbus. Wir sind mit sowohl der Performance im Hinblick auf Fuelverbrauch, Reichweite, insgesamt Qualität des Flugzeugs sehr, sehr zufrieden. Die Auslieferungszuverlässigkeit bei Airbus ist weiterhin eine Herausforderung für die Condor, wie auch für alle anderen Airlines auf der Welt. Aber grundsätzlich ist das Flugzeug sowohl, sage ich mal, von der operativen Performance als auch von der Akzeptanz der Kunden, das ist ja das, was Sie eben auch angesprochen haben, ziemlich dort, wo wir unsere hohen Erwartungen gesteckt haben und sind eigentlich dabei, mit dem Flugzeug unsere Fernstreckennetzwerk weiterzuentwickeln und auch weiter auszubauen und hoffen, dass wir wirklich jedes Jahr mit einem weiteren Flugzeug das erfolgreich machen können.
Jetzt haben Sie die Verfügbarkeit angesprochen, bei Airbus in der A320-Flotte ja auch nicht so ganz einfach, da an die Auslieferungsslots zu kommen. Und gerade jetzt dieses Netzwerk, also dieses City-Streckennetzwerk, das frisst natürlich auch eine ganze Menge Kapazität. Fehlt das dann nicht an anderer Stelle, also Richtung Mittelmeer zum Beispiel?
Ja, das ist sehr richtig. Durch die Notwendigkeit, eigene Cityflüge abzubilden, mussten wir weiteres Wachstum in den Mittelmeerbereich etwas einschränken. Wir haben ja diesem Jahr auch einige Flugzeuge ausgeliefert bekommen. Auch im nächsten Jahr erhalten wir Flugzeuge neu. Wir halten die Produktion in das Mittelmeer mehr oder minder stabil. Allerdings die Wachstumspläne, die wir normalerweise eigentlich verfolgen wollten und die liegen jetzt bei uns in der Schublade, können wir jetzt in der Form und in dem Umfang, wie wir es geplant haben, leider nicht realisieren, weil die Kapazität in der Tat erstmal in das Zubringernetz in Frankfurt investiert werden muss. Grundsätzlich ist aber dort zu sagen, dass die Auslieferungszuverlässigkeit deutlich besser geworden ist, stabiler. Es gibt zwar immer noch die Delays, aber wir wissen rechtzeitig, wie diese Delays sich entwickeln. Und teilweise verlängern wir alte Flugzeuge, um da bestimmte Zeiträume zu überbrücken.
Jetzt hört man ja von der Lufthansa immer, dass gerade so dieses europäische Streckennetz ja, defizitär ist, da keine Gewinne abwirft. Sind Sie mit der Ausbeute, mit dem Cashflow am Ende bei diesen City-Verbindungen dann trotzdem zufrieden? Ist das für Sie gut darstellbar?
Die Cityflüge sind eine größere Herausforderung als unsere touristischen Flüge. Allein auch aufgrund der Struktur der Nachfrage, die sich ja, wie gesagt, aus Point-to-Point-Passagieren, Umsteigepassagieren entwickelt. Vieles, was wir dort machen, ist aufgrund auch allein der Produktionsstruktur dieser Flugzeuge, die fliegen dann eine Stunde hin, eine Stunde zurück, deutlich teurer in der Produktion. Und nicht notwendigerweise deutlich besser in der Erlössituation. Das heißt, die Cityflüge verdienen weniger Geld als das touristische Portfolio. Aber es ist im Rahmen unserer Erwartungen und damit auch passt es zu unserem Businessplan.
Wir nehmen heute am 22. September auf. In ein paar Wochen wird die Boeing 757 die Condor verlassen. Was überwiegt da bei Ihnen, das lachende oder das weinende Auge?
Ja, das ist die 757 ist schon, sage ich mal, eine der wichtigsten Flugzeuge gewesen, die wir bei der Condor hatten, hat auch, sage ich mal, eine bestimmte Marktposition uns ermöglicht in großen touristischen Märkten. Mallorca zum Beispiel sind wir fast immer mit der 757 aus allen großen deutschen Flughäfen geflogen. Insgesamt würde ich sagen, dass das weinende Auge etwas überwiegt, allein aufgrund der Tatsache, dass teilweise ja wegen der Slot-Restriktionen in Frankfurt, in Düsseldorf, an anderen Flughäfen, es nicht, insbesondere auch in Palma natürlich, es nicht einfach ist, die entsprechende Kapazität zu ersetzen. Wir haben jetzt teilweise zusätzliche Frequenzen einplanen müssen, um die, sag ich mal, Sitzplätze nach Mallorca sicherzustellen, sowohl für unsere Direktkunden als auch für unsere Veranstalterkunden. Aber insgesamt ist es natürlich so, dass die Condor vor einiger Zeit entschieden hat, dass wir auf eine reine Airbus-Strategie gehen mit dem A330, mit den A320, A321. Und dort ist es natürlich so, dass wir in der Maintenance, in verschiedenen Bereichen, in der Pilotenausbildung große Vorteile haben, mit einer einheitlichen Flotte zu fliegen. Und diese ganzen Vorteile erwarten wir in den nächsten, ich sage mal, 1 bis 2 Jahren dann auch zu realisieren. Und das tröstet dann wieder etwas.
Heißt das, Sie würden sich im Prinzip ein Flugzeug wünschen, was wie eine Boeing 757 von der Größe ja um die Ecke kommen würde? Weil das hört man ja immer wieder, dass im Prinzip ein Flugzeug in dieser Größe am Markt so gar nicht mehr existiert.
Ja, das ist richtig. Das ist leider etwas, was wir uns wünschen, aber auch in absehbarer Zeit nicht erhalten werden. Eine entsprechende Verlängerung der A320, A321, das ist aktuell nicht im Plan bei Airbus. Dort geht es eher um Reichweite, weniger um, sage ich mal, Größe der Flugzeuge. Man muss aber auch sagen, dass sich natürlich der Markt in letzter Zeit weiterentwickelt hat und Frequenz immer wichtiger geworden ist, auch im touristischen Umfeld. Und große Frequenz mit großen Flugzeugen ist auch nicht leicht erreichbar.
gucken wir noch auf einen Trend. Coolcation heißt Menschen, die im Süden leben, die fliegen im Sommer ganz gerne in Richtung Norden, wo es ja dann deutlich kühler ist. Wie blicken Sie auf diesen Trend?
Wir haben uns das über die letzten 2-3 Jahre auch detailliert angeschaut. Wir sind auch in Gesprächen mit verschiedenen, ich sag mal, sowohl Flughäfen als aber auch touristischen Destinationen in Nordeuropa. Aktuell ist nichts geplant fürs nächste Jahr bei uns. Wir beobachten den Trend weiter. Die Verfügbarkeit von wie Accommodation-Optionen, Hotels und so weiter, Airbnbs, was auch immer, in den Regionen ist noch nicht so weit ausgebaut, wie wir uns das eigentlich hoffen würden und sind da noch etwas zurückhaltend zum jetzigen Zeitpunkt. Sicherlich wird es irgendwann notwendig, dort 1 oder 2 Versuche zu starten. Im Winter fliegen wir teilweise schon Skiverkehre Richtung Nordnorwegen, Skandinavien. Aber im Sommer haben wir das bisher noch nicht gemacht. Und ich habe ja eben auch ausgeführt, dass wir unsere Wachstumsstrategien momentan in der Schublade haben, weil wir Kapazitäten für Citygeschäft bereitstellen müssen. Wenn wir dort wieder mehr Kapazitäten haben, bin ich sicher, dass wir da entsprechend Kapazitäten einplanen werden und auch das Angebot erweitern werden. Aktuell ist es noch nicht so, dass wir sagen, im Mittelmeer ist die Nachfrage so stark reduziert, dass wir dort problemlos was verschieben können, sondern erhalten eigentlich das Angebot im Mittelmeer. Und wenn wir erweitern, dann werden wir sicherlich prüfen, was dort im Norden möglich ist.
Vielleicht nochmal ganz allgemein die Frage, wie kompliziert, wie schwer ist es, an Kunden zu kommen? Wie entscheiden die heutzutage? Ist es am Ende immer nur eine Preisfrage? Spielt da die Marke auch eine große Rolle? Das heißt, jemand, der einmal mit Condor geflogen ist, der macht es dann möglicherweise auch ein zweites Mal wieder, selbst wenn die Tickets vielleicht 50 Euro teurer sind. Wie wichtig ist Werbung? Wie wichtig ist Social Media? Können Sie uns da mal so einen kleinen Einblick geben?
Ja, die richtige Antwort ist natürlich, es wird alles viel schwieriger und komplexer. Die verschiedenen Marktsegmente entwickeln sich stärker auseinander. Also vor 10, 15 Jahren, da war es so, da sind die Leute entweder mit einem Reiseveranstalter, insbesondere in so touristischen Strecken geflogen oder haben sich bei einem Online-Travel-Agent oder haben sich bei einem physischen Reisebüro ihres Vertrauens ihr Ticket besorgt. Die verschiedenen Wege, wie man an ein Flugticket, an eine Reise kommt, die haben sich, sage ich mal, deutlich aufgefächert. Es gibt immer mehr Optionen. Teilweise, ich buche mir ein Hotel und buche dann erst danach den Flug dazu. Das gab es vor 10 Jahren gar nicht. Oder auch insbesondere im US-Umfeld gibt es immer mehr Social-Media-Menschen, die auch Tickets verkaufen. Ich habe ja eingangs gesagt, wir fliegen jetzt wieder nach China in Hainan. Auch dort ist es so, dass es sehr individuelle Buchungskanäle über WeChat, also über unser WhatsApp vom Prinzip her gibt, wo Leute Tickets kaufen. Das gibt es in Deutschland in der Form ja zum Beispiel gar nicht. Wir arbeiten da sehr intensiv daran. Ich habe ja auch gesagt, dass wir mit unserem digitalen Vertrieb daran arbeiten, unsere Vertriebsfähigkeiten immer weiter aufzubauen. Und man muss am Ball bleiben. Das ist wirklich so, dass es immer mehr Buchungsoptionen gibt. Und man muss zusehen als Airline, dass man eben in allen Buchungskanälen, bei allen Buchungsoptionen auftaucht und entsprechend gebucht werden kann. Wenn man dann dort auftaucht und ist zu teuer, funktioniert es auch nicht. Insbesondere bei jungen Reisenden ist der Preis sehr viel entscheidender als bei Menschen, die vielleicht in einer anderen Lebensphase sind und denen die Marke und die Erfahrung und, sage ich mal, das Vertrauen wichtiger ist. Und entsprechend sind wir im Wettbewerb mit Low-Cost-Carriern auf der einen Seite und mit etablierten großen Carriern auf der anderen Seite. Und in dem Spannungsfeld ist es sehr herausfordernd, aber macht auch sehr viel Spaß zu sehen, wie sich einzelne Kanäle entwickeln oder andere Kanäle, in die man investiert hat, plötzlich weg sind und gar nicht mehr funktionieren.
Das klingt sehr komplex und man kann sich vorstellen, dass Sie die 40 Stunden in der Woche locker voll kriegen.
Ja, mit verschiedensten Themen, genau.
Den Eindruck kann man haben. Wir sehen es in Europa, immer mehr Airlines tun sich zusammen. Wir haben im Prinzip so die großen Luftfahrtkonzerne mit mehreren Marken. Da ist Condor ja fast schon eine Ausnahme, die mehr oder weniger alleine fliegt. Ist das ein Vorteil, ist das ein Nachteil für Sie? Wie empfinden Sie das?
Ja, wir haben ja eine Schwester-Airline in Estland, die Marabu, mit der wir auch verschiedene neue Produkte und neue Flughäfen anfliegen. Jetzt Nürnberg, im nächsten Jahr Leipzig. Dort, sage ich mal, stärker investieren und wachsen. Und auch da ist es so, dass verschiedene Produkte und Marken für unterschiedliche Marktsegmente unterschiedlich positioniert werden können. Auch das machen wir zwischen Condor und Marabu aus, dass wir in bestimmten Märkten die Condor stärker positionieren, in anderen Märkten die Marabu stärker positionieren. Aber insgesamt ist natürlich eine Mehrmarkenstrategie sehr abhängig von der Größe der Airline. Und wir sind da noch nicht in der notwendigen Größe unterwegs, dass wir uns noch eine zweite, dritte, vierte Marke in großem Umfang leisten können. Und die Condor an sich ist auch so etabliert am Markt und so bekannt, dass es natürlich schwer ist zu sagen, ich will jetzt was Neues etablieren, jetzt was ganz anderes. Und für eine Condor wäre es zum jetzigen Zeitpunkt auch falsch zu sagen, wir investieren bestimmte Flugzeuge in ein reines Low-Cost-Produkt zum Beispiel, weil uns die dann noch mehr fehlen würden in unserem angestammten Geschäft.
Aber das mit der Größe kann sich ja noch ändern. Ihr CEO Peter Gerber, der hat mal davon gesprochen, dass er sich gut vorstellen kann, dass die Flotte nochmal deutlich wachsen wird in Zukunft. Auf 40 Langstreckenflugzeuge, 100 Kurzstreckenflugzeuge, sind Sie auch so optimistisch wie Ihr CEO?
Naja, wie schnell die wachsen kann, hängt ja zum Teil auch an den Flugzeugproduzenten. Das ist also sozusagen teilweise nicht in unserer Hand. Grundsätzlich haben wir in den letzten Jahren ja und vermehrt jetzt auch durch die Cityflüge Vertrieb aufgebaut im Ausland. Ob tatsächlich so 100 Flugzeuge in Deutschland fliegen würden, ob die in Deutschland, Österreich, Schweiz fliegen würden oder wo die fliegen würden, das sei mal dahingestellt. Aber insgesamt sehen wir in unserem Kernmarkt schon ausreichend viel Nachfrage und ausreichend viel Optionen, neue Ziele, neue Märkte zu entwickeln, haben dies ja auch erfolgreich jetzt die letzten Jahre getan und hoffen eigentlich, dass wir so schnell wie möglich zusätzliche Flugzeuge bekommen, um diese Optionen auch oder diese Opportunitäten weiterzuentwickeln. Insgesamt würde ich sagen, 100 Kurz-Mittelstreckenflugzeuge, das ist 50, 60% mehr, als was wir aktuell im Sommer fliegen. Das ist durchaus im Bereich des Möglichen. Und natürlich kriegt man nicht von heute auf morgen die zusätzlichen Flugzeuge. Die kommen ja, sag ich mal, 5, 6, 7 pro Jahr. Und da muss man entsprechend das Netzwerk so entwickeln und seine Vertriebsfähigkeiten so entwickeln, dass die entsprechend voll gemacht werden und Geld verdienen.
Hinter Condor steht ja der Investor Attestor, der einiges investiert hat. Bleibt er noch lange mit an Bord?
Da müssen Sie Attestor fragen, das kann ich Ihnen jetzt so nicht beantworten.
Aber dann gibt es jetzt noch eine ganz, ganz schwere Frage, die an Sie rausgeht.
Das Lieblingsflugzeug.
Welches Flugzeug, ja, lieben Sie? Welches Flugzeug sehen Sie am liebsten? Fliegen Sie am liebsten? Bin gespannt.
Natürlich unsere neue A330neo, mit der sind wir extrem zufrieden, besonders umweltverträglich, sehr effizient. Die Reichweite ist genau das, was wir für unsere Kundschaft brauchen und das Produkt ist einzigartig am Markt. Insgesamt mein liebstes Flugzeug.
Und Ihr Lieblingsziel im Streckennetz aktuell?
Aktuell New York. Ist so attraktiv preislich, wie es schon seit Jahren nicht mehr war, sowohl im Hotel als auch in den Flügen. Ich hoffe, dass sich das im nächsten Jahr wieder ändert und alles teurer wird. Aber aktuell, wer auf Christmas Shopping fliegen will, sollte das jetzt machen dieses Jahr.
Wie oft sind Sie so unterwegs im Streckennetz?
Mindestens einmal im Monat bin ich unterwegs. Ich war jetzt letzten Monat in Rom, habe das sehr genossen und fliege nächste Woche nach New York.
Gute Reise, guten Flug.
Dankeschön.
Herr Beuth, danke fürs Gespräch und für Condor alles Gute.
Super, vielen Dank.
Das war Jens Beuth von Condor hier in eurem Luftfahrt-Podcast. Es geht jetzt im Herbst spannend weiter hier bei uns. Ich habe demnächst eine Verabredung mit Max Kownacki, dem CEO von Sun Express, genauso mit dem Chef des Hamburger Flughafens und ich bin am Flughafen Memmingen zu Gast. Das sind nur drei der kommenden Themen. Damit ihr nichts verpasst, abonniert am besten diesen Podcast jetzt in eurer Podcast-App. Gerne natürlich teilen und alle News aus der Luftfahrt bekommt ihr wie immer per Klick unter aerotelegraph.com und abonniert auch gerne unseren WhatsApp-Channel, damit ihr immer auf dem Laufenden seid. Ich wünsche euch bis zum nächsten Mal eine gute Zeit.
Luftraum, der Podcast von Aerotelegraph.